Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie.
Herzlich willkommen zum Vereinbarkeits-Espresso, Aufräumen mit generationenspezifischen Vorurteilen beim Thema Vereinbarkeit. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast, Oliver Schmitz. Oliver, vielen Dank, dass du heute hier bist.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Die meisten von Ihnen, liebe Teilnehmende, werden Oliver Schmitz kennen. Oliver Schmitz ist das Gesicht des Audits Beruf und Familie und der Zertifizierungsveranstaltung, die auch demnächst wieder stattfinden wird. Ja, das Audit Beruf und Familie gibt es seit 27 Jahren. Es ist ein strategisches Managementinstrument, das Unternehmen, Institutionen und Hochschulen dabei hilft, eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zu entwickeln und umzusetzen. Mein Name ist Larissa Roy-Joderi. Ich bin Referentin im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Oliver, es freut mich sehr, dass du da bist. Zunächst aber einmal die Frage, bevor wir in die Inhalte einsteigen. Wie trinkst du denn morgens deinen Kaffee?
Ich mag da so ein bisschen die italienische Lebensart. Morgens am liebsten einen Cappuccino und über den Tag dann nochmal ein, zwei Espressos.
Ah, das ist schön. Das heißt, ich hoffe, Sie alle sind auch gewappnet für eine halbe Stunde geladener Informationen. Oliver, ich sagte gerade schon, du bist das Gesicht der Zertifikatsveranstaltung. Denn wenn man dich googelt, dann findet man dich auf ganz vielen Bildern mit lächelnden Menschen, die ihre Urkunden in die Kamera halten. Außerdem wissen wir, dass du ein Experte für eine große Bandbreite an Themen der Vereinbarkeit bist. Was sollten wir denn noch über dich wissen?
Was man noch über mich wissen sollte, ist der Erfolgsfaktor Familie ist nicht ganz unschuldig, dass ich so zu dem Thema Vereinbarkeit gekommen bin. Denn ich war damals junger Geschäftsführer und junger Vater eines Unternehmens, international tätig, wo dann plötzlich dann mitarbeitende Kinder im Ausland hatten. Und ich habe denen ermöglicht, auch damals ohne große Online-Zusammenarbeit weiterhin tätig zu sein für das Unternehmen und aber auch der Elternpflicht nachzukommen. Und dann hat ein Beschäftigter dann erstmal ohne meines Wissens am Unternehmenswettbewerb Erfolgsfaktor Familie teilgenommen. Mhm. Und der Preis war unter anderem das Audit Beruf und Familie. Und einen Besuch beim Bundeskanzler Gerhard Schröder damals noch. Aber okay. So bin ich quasi zum Audit gekommen.
Sehr schön. Lange Geschichte, die uns auch verbindet, also unsere beiden Institutionen, unser Projekt und euch. Wie kommt es eigentlich, dass ihr euch bei der Beruf und Familie Service GmbH so intensiv mit diesem Thema Generationenmanagement beschäftigt?
Ja, zum einen wird es natürlich auch herangetragen, weil es auch so ein bisschen so eine Modewelle auch ist, sich damit zu beschäftigen. Es gibt viele Veröffentlichungen dazu, viele Studien auch. Aber zum anderen ist es natürlich auch so der Kern der Lebensphasenorientierung, was ja für uns ganz wichtig ist. Und wir treffen ja die verschiedenen Generationen in verschiedenen Lebensphasen an, die natürlich dann auch wieder verwischen untereinander. Sowas wie zu pflegende Angehörige ist tendenziell ein Thema für ältere Beschäftigte. Aber es gibt auch gar nicht wenig Jüngere, die sich auch damit beschäftigen. Das heißt, es ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil auch der Lebensphasenorientierung.
Ja, du sagtest ja gerade, das Thema ist in gewisser Weise auch ein Modethema. Könntest du vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz beschreiben, was überhaupt genau mit Generationenmanagement gemeint ist?
Ja, im Prinzip geht es darum, Strategien zu entwickeln, Maßnahmen und auch Angebote für Beschäftigte, die sich in verschiedenen Altersstufen befinden, auch letztendlich, um deren Bedarf ein Stück weit gerecht zu werden, aber natürlich aus Arbeitgebersicht auch, um deren Potenzial auch optimal zu nutzen.
Okay, wie definieren und benennen wir denn die einzelnen Generationen?
Ja, da ist man ganz schnell im Schubladendenken. Wir haben natürlich so die Babyboomer, Generation X, Y, Z und jetzt kommt die Generation Alpha dazu. Das hat sicherlich eine gewisse Berechtigung, weil man natürlich auch unterschiedlich sozialisiert worden ist. Und es hilft ein bisschen, immer wieder zu clustern und zu vereinfachen auch dadurch. Aber letztendlich muss man schon vorsichtig sein, auch weil es auch innerhalb der verschiedenen Generationen zum Teil größere Unterschiede gibt, als es zwischen den Generationen auch gibt.
Ja, wollen wir vielleicht trotzdem einmal ganz kurz die einzelnen Generationen benennen mit so ein ganz paar Stichworten?
Ich weiß, also zum einen mal so die Generationen. Effekte, das ist so die Babyboomer, mhm. Die jetzt bald alle in Rente gehen. Das sind quasi diejenigen bis zum Pillenknick, Das heißt, das sind immer welche gewesen, die waren ganz viel und auch wenn sie Karriere gemacht haben oder in der Schule gewesen sind, dort immer ganz sehr zahlreich gewesen sind, dann dadurch auch viel Konkurrenz gehabt haben. Man musste sich immer durchkämpfen auch. Man ist dann so die Karriereleiter Stück für Stück gegangen. Ähnlich auch wie die Generation X noch, die ja auch Sandwich-Generation genannt wird, die sich dem anschließt auch, die aber schon ein bisschen weniger geworden sind. Und dann kommt halt die Generation Y, wo irgendwie so die ganze Diskussion so richtig angefangen hat rund um die Generationen. Und die sind jetzt im Verhältnis zur Generation X deutlich weniger geworden, aber können dadurch auch wieder deutlich prägender sein. Man sagt der Generation X auch so ein Stück weit nach, das sind so diejenigen, die ja als Sandwich-Generation relativ wenig prägend sein konnten, weil sie noch nicht so gesucht waren wie die Generation Y. Und bei Generation Y haben wir plötzlich eine Generation, wo dann der Fachkräftemangel aufkommt, wo man natürlich auch nochmal andere Sachen einfordern kann. Und jetzt Generation Z, die jetzt gerade in die Berufswelt reinkommt, hat natürlich auch nochmal eine andere Sozialisierung, auch so die ganzen Krisen gehabt. Wenn ich so an meinen Sohn denke, der hat mit Corona angefangen zu studieren. Das ist auch ein Studentenleben, wo ich ihn nicht drum beneide. Das prägt natürlich auch nochmal besonders. Und jetzt kommt dann die Generation Alpha, das ist so das neueste Label. Aber das sind halt so diese Schubladen. Es hilft so ein bisschen sich dem Thema zu nähern. Aber es gibt auch eine ganz spannende aktuelle Studie des Universität Saarlands, die zusätzlich nochmal so einen Alterseffekt und Periodeneffekt dann nochmal quasi herausgeforscht haben. Die haben sich so 40 Jahre Generationenforschung angeschaut. Und es hat jetzt nicht nur mit den Generationen zu tun, sondern es hat auch zu tun, in welchem Alter befrage ich Menschen. Das heißt, die heute 50-, 60-Jährigen, wenn ich die als 20-Jährige befragt hätte, dann wäre das durchaus ähnlicher zu den 20-Jährigen, wie wir sie heute haben auch. Und wir brauchen uns nur mal die wilden 68er anzuschauen. Da sitzen heute auch viele in ihrem abbezahlten reinen Einfamilienhaus. Und waren damals sicherlich auch nicht alle nur fleißig und strebsam und karriereorientiert. Das heißt, es hat einfach auch viel damit zu tun, in welchem Alter befrage ich Menschen und auch zu welcher Periode. Heute steht man anders zum Thema Vereinbarkeit als vor 30, 40 Jahren. Das bringt auch noch mal den Unterschied. Das heißt, so diese Generationenschubladen, die helfen ein bisschen, sich dem Thema zu nähern, aber man muss da sehr vorsichtig mit umgehen.
Ja, ich höre aus dem, was du sagst, so ein leichtes Spannungsverhältnis raus zwischen einerseits das eben alterstypische Verhalten und andererseits eben auch so die Prägungen durch die historischen Ereignisse und die Umgebungen, in denen Menschen aufgewachsen sind. Du sagtest schon, die Gen Z ist sehr geprägt durch das ganze Thema Krisen, wahrscheinlich auch noch die Generation Y. Wie ist das denn bei den Babyboomern gewesen?
Weil die Babyboomer haben halt ja große Konkurrenz gehabt untereinander, weil sie eben immer ganz viele waren. Und heute gibt es dann in der Gen Y, in der Gen Z auch schon mal Leute, die machen schon mal zwei Stufen auf der Karrieretreppe, weil einfach Fachkräfte fehlen. Und das hat eine Babyboomer nicht gemacht. Der hat sich jede einzelne Treppe hart erkämpft. Daher auch so ein Stück weit Präsenzkultur. Ich musste mich immer zeigen, ich musste immer präsent sein auch. Und auch ein bisschen vielleicht mehr auch noch mit Ellbogen arbeiten, weil ich halt überall eine große Konkurrenz hatte, weil überall sehr viele gewesen sind auch.
Zu welcher Generation gehörst du denn selbst?
Ja, ich bin so Generation X, also der Übergang dann so von den Babyboomern, ist eh immer so, es gibt ja diese Jahre, ab wann isst man was? Und das ist natürlich auch nicht so ganz trennscharf, aber demnach gehöre ich quasi zum klassischen Xer, der ja seine Kinder durch die Schule gebracht hat, beide am Studieren, beziehungsweise meine Tochter ist gerade fertig mit dem Studium, mein Sohn noch am Studieren. Das heißt, da gibt es keine großen Anforderungen, was Zeit anbetrifft, höchstens finanzielle Anforderungen noch, aber man lebt in der Partnerschaft und da gibt es natürlich auch noch Anforderungen der Vereinbarkeit.
Ja, du hast dich gerade ganz kurz in der Rolle als Vater beschrieben. Ich würde dir jetzt gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen, wenn das okay ist, nämlich inwiefern bist du denn ein typischer Vertreter deiner Generation, also dieser Generation X, und wo weichst du vielleicht auch ganz deutlich von dem generationentypischen Verhalten ab?
Ein typischer Vertreter der Generation X. Also ich habe relativ früh Karriere gemacht, auch als Geschäftsführer und dann junger Vater gewesen auch. Sitze gerade in Freiburg, ursprünglich aus Köln, aber seit langer Zeit in Freiburg. Meine Kinder auch hier geboren, im Südwesten. Und habe so diese ja, diese Rush-Hour des Lebens dann sehr intensiv gehabt. Also Kinder kommen und gleichzeitig Karriere, Geschäftsführer geworden. Hatte jetzt aber den Vorteil, sage ich mal ein bisschen süffisant, dass meine Frau aus Dresden kommt und eine etwas andere Sozialisierung hat als so manch jemand anderes hier im Südwesten. Und für sie war es klar, sie will auch arbeiten. Das heißt, wir haben dann auch so den Spagat mit Au-pairs gemacht aus den verschiedensten Nationen der Welt, wo ich glaube, dass da unsere Kinder durchaus auch von profitiert haben. Aber ja, dahingehend klassisch irgendwie diese Rush-Hour des Lebens auch gehabt und versucht, alles irgendwie ja zusammenzubekommen, was durchaus auch dann herausfordernd ist, partnerschaftlich herausfordernd ist auch. Hat zum Glück alles geklappt, aber da hat man durchaus auch so seine Fragezeichen. Und jetzt ist vielleicht das Besondere, die Kinder sind aus dem Haus, aber auch nicht wirklich. Also ich habe ja meinen privaten Lebensmittelpunkt in Freiburg, meinen beruflichen in Frankfurt, da lebe ich mit meinem Sohn zusammen, weil er in Frankfurt studiert. Und noch einen zweiten quasi, zweites berufliches Standbein in Berlin, weil ich da sehr häufig bin und da ist meine Tochter. Das heißt, die Familie auch strategisch gut verteilt.
Okay, vielen Dank für diese Einblicke. Machen wir mal den Sprung weg von der Beschreibung der Generationen hin zu der Frage, was hat das mit der Berufswelt zu tun? Was hat das mit Unternehmen zu tun? Nämlich, welche Vorteile haben denn Unternehmen, wenn sie sich mit dem Thema Generationenmanagement befassen, eben auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Ja, zum einen geht es mir als Arbeitgeber natürlich um das Erwerbspotenzial zu nutzen, was am Markt ist. Und da muss ich quasi alle Altersstufen nutzen, auch die da sind, weil Erwerbspotenzial ist knapp. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ich will nur junge Leute einstellen, weil ich mit denen noch 40 Jahre arbeiten kann. Oder ich will nur ältere Leute einstellen, weil die Erfahrung haben, sondern ich muss eigentlich relativ unabhängig vom Alter Leute suchen, sondern schauen, was haben die Menschen denn auch für Potenziale. Und wenn ich mich dann mit Generationenmanagement beschäftige und entsprechendes Portfolio an Angeboten auch anbieten kann über die verschiedenen Lebensphasen, die ja dann eben die verschiedenen Generationen auch betreffen, umso attraktiver bin ich als Arbeitgeber, umso besser kann ich gewinnen, die Beschäftigten binden auch, aber auch deren Potenziale nutzen. Das heißt, von den jungen Menschen dieses frische theoretische Wissen, aber auch von den älteren Beschäftigten, die ich habe, das Erfahrungswissen auch und das optimalerweise dann natürlich auch ergänzen.
Okay, wenn wir jetzt über das Thema Rekrutierung sprechen gerade und das Thema Fachkräftemangel, die Frage, in welche Fallen können denn Arbeitgeber beim Recruiting tappen, wenn sie halt bei der Bewerberauswahl zu lange auf das Geburtsdatum starren, sage ich mal etwas salopp.
Also man könnte einfach Potenziale auch entgehen. Ich habe erlebt es irgendwie so die zwei extremen Unternehmen, die irgendwie nur Jüngere suchen, keine Älteren haben wollen, weil die ja angeblich länger krank sind, nicht mehr so leistungsfähig sind, die quasi so diese Altersstereotype haben. Und ich erlebe Unternehmen, die sagen, oh Gott, bloß keine Jüngeren, die Gen Z, die sind eh faul, die sind viel zu kompliziert. Und da vertut man sich halt wahnsinnig viel, wenn man diese Vorannahmen im Kopf hat. Von denen sollte man sich am besten auch lösen, sondern wirklich schauen, was für Potenziale bringen die Menschen mit, die da sind, ganz unabhängig vom Alter auch.
Ja, wir sehen hier noch einen Kommentar von Frau Fuchs. Die sagt nämlich, die Babyboomer in Anführungszeichen aus dem Osten sind anders sozialisiert. Wir, schreibt sie, waren nie diejenigen, die zu viele waren, aber wir sind durch die Wende am Einstieg ins Berufsleben stark geprägt. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte sagen zu diesem Thema, nämlich wie war das damals, kurz nach der Wende mit den Menschen, die aus den ostdeutschen Bundesländern dann auf den bundesweiten Arbeitsmarkt strömten?
Ja, absolut. Also da, wenn ich das an die Vita bei meiner Frau auch denke, die hatte gerade studiert in dem Moment, wo die Wende war und dann war plötzlich alles offen und macht das noch Sinn, weiter zu studieren und dann mal im Westen mal als Lkw-Fahrerin angefangen, um dann nachher im Westen auch zu studieren. Das war ja auch nochmal eine ganz neue Orientierungsphase auch, die man da in einem Alter gehabt hat, wo man, ich sag mal, im westlichen Deutschland quasi diese Orientierungsphase schon hinter sich hatte, ein Stück weit. Und das ist natürlich auch etwas Prägendes auch, absolut.
Ja, was können denn Unternehmen tun, um in ihrer Kultur Klischees in Bezug auf Altersgruppen zu vermeiden?
Also erstmal eine Nulltoleranz, was so Altersstereotypen anbetrifft in der Kommunikation. Das ist erstmal was, denke ich, was ganz Wichtiges ist. Der Fisch stinkt natürlich auch dabei häufig vom Kopf. Das heißt, wie kommuniziert die Leitung, die Führung über verschiedene Altersgruppen, aber auch mit verschiedenen Altersgruppen? Also, dass man da das Gefühl hat, okay, es ist der Versuch da, ja, sich zu verständigen, auch sich verständlich zu machen und am besten auch mischen. Also dort, wo Jung und Alt zusammenarbeiten, da sind häufig weniger Konflikte, wo man sich kennt, wo man gewöhnt ist, miteinander zusammenzuarbeiten, als dort, wo ich erlebe, wo es dann die Teams gibt, da sind die Älteren eher, da sind die Jüngeren eher. Wenn man sich kennt, dann kommen auch weniger Diskriminierungen dann vor.
Hier gibt es eine weitere Frage im Chat. Welche Benefits oder Angebote würden Sie Unternehmen empfehlen, um alle Generationen und alle Lebensphasen abzudecken? Welche Benefits werden tatsächlich gefordert oder erwartet?
Also was sicherlich da ist, ist so dieses Thema Flexibilisierung auch. Also Thema, was wir ja immer haben bei Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Wir kommen da an und sagen, oh, es muss flexibler werden für Familie. Aber das sind halt, das ist dann wieder eine Generation. Und wenn man dann zum Beispiel über Homeoffice spricht, dann kommt dann immer, oh ja, das ist gut für Menschen, die Kinder zu betreuen haben, weil dann fällt so die Wegezeit weg. Aber man sollte generell die Angebote, die man hat, eher für alle öffnen. Dass es da kein Gefühl gibt von Unfairness, sondern dass es eher immer von den Arbeitsbedingungen abhängt, ob ein gewisses Angebot genutzt werden kann oder nicht. Und gar nicht so sehr, ob ich jetzt zum Beispiel Kinder oder zu pflegende Angehörige habe. Natürlich muss ich in manchen Fällen so eine Art soziale Hierarchie machen, dass ich sage, okay, wenn die Möglichkeit begrenzt ist, dann darf der, diejenigen, die ihn zu pflegenden Angehörigen haben, dieses Angebot eher nutzen. Aber man sollte eher generell Angebote nicht speziell für eine Gruppe machen, sondern eher vom Arbeitsbereich abhängig machen, ob etwas möglich ist zu nutzen auch.
Okay, wenden wir den Blick nochmal weg von allen Generationen, speziell auf die Gen Z. Man liest ja wirklich viel, viel Klischeehaftes über diese Generation. Sie sei vor allen Dingen an Work-Life-Balance interessiert, weniger zuverlässig als ältere Generationen und so weiter. Gleichzeitig habe ich aber gerade beim IAB, also beim Arbeitsmarktforschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, gelesen, dass die Erwerbsbeteiligung dieser Generation nie höher war als heute. Könntest du das einordnen?
Ich meine, die Gen Z kommt jetzt auch in eine schwierige Situation rein. Also sie sind auf den Arbeitsmarkt gekommen, mit Corona, mit den Krisen, die jetzt da sind. Und Corona war der Krankenstand einfach viel höher auch. Wenn ich jetzt so die ganzen Infekte denke auch, dann haben wir generell einen erhöhten Krankenstand, der jetzt nicht unbedingt mit Faulheit zu tun hat oder mit einer angeblichen Life-Life-Balance, sondern es ist einfach auch eine schwierige Zeit, wo sie jetzt auch auf den Arbeitsmarkt gekommen sind. Und die Generation Z ist genauso bunt wie jede andere Generation. Da wird es zwar drunter geben, die jetzt nicht wahnsinnig intrinsisch getrieben sind, fleißig zu sein, aber es gibt genauso diejenigen, die sehr fleißig sind. Also die Unterschiede sind gar nicht so groß. Aber ist auch ein bisschen Modewelle. Das heißt, man kann Bücher damit verkaufen, man kann Artikel dazu schreiben und Forschung betreiben. Das ist auch nicht ganz, ganz unwesentlich. Und wir müssen natürlich auch sehen, wir sind zum Glück eine funktionierende Demokratie auch in unserem Land. Aber die demokratische Mehrheit sind nicht die jungen Leute, sondern sind die älteren Leute. Und da muss man vielleicht auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf behalten, dass ja die Bedarfe da auch nicht so unter dem Teppich gekehrt werden, gerade auch was Zukunftsperspektiven anbetrifft.
Also ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Generationenforscher Klaus Hurlmann im Handelsblatt gelesen und der sagt, dass wir Älteren so pauschal an der Gen Z herumkritisieren, wenn ich das mal so locker sagen darf, weil sie gerade eine so große Marktmacht hat. Eine Marktmacht, die größer ist als damals noch bei den 68ern, die ja auch auf einen sehr offenen Arbeitsmarkt geströmt sind damals. Ist das vielleicht auch der Neid der Älteren, die sich alles, wie du ja vorhin auch schon sagtest, so hart Stufe für Stufe erkämpfen mussten, weil sie froh sein konnten, halt überhaupt irgendeinen Job zu bekommen?
Ja, das wird dann schnell als Unverschämtheit ausgelegt. Ne? Die Gen Z kann sich natürlich ein bisschen was erlauben jetzt, was ich mir als ich in die Arbeitswelt eingestiegen bin, nicht habe erlauben können. Und das ist einfach, ja, es ist einfach der Stand der Zeit auch. Und das wird dann schnell von älteren Generationen schon mal als Unverschämtheit angesehen. Wie kann denn jemand, der gerade ins Berufsleben einsteigt, verlangen, Homeoffice zu machen oder vielleicht nur 90% zu arbeiten, obwohl keine Kinder da sind, weil vielleicht irgendwie ein intensives Hobby oder ein Ehrenamt da ist. Das hätte sich eine ältere Generation damals so nicht gewagt. Und das ist einfach, ja, Stand der Zeit auch. Und das sollte man denen jetzt auch nicht negativ gegenüber auslegen.
Hier kommt gerade eine Frage aus dem Chat, wie wir denn die Führungskräfte aus der Generation Babyboomer dazu bewegen können, ihre in Anführungszeichen veralteten Werte zur Vereinbarkeit zu überdenken und da in eine, ja, hier heißt es, eine Nulltoleranz an der Hierarchie von unten nach oben. Wie kann das funktionieren?
Also erstmal so ein bisschen diesen Unconscious Bias, ne, dass man den mal
Ja.
behandelt, auch bei, gerade auch bei Führungskräftenseminaren. Weil diese Altersstereotypen, die man im Kopf hat, die sind häufig gar nicht so bewusst auch. Und dass man das einfach mal klärt auch und dabei bewusst macht für das Unbewusste quasi, was letztendlich auch zur Diskriminierung führt. Und ich kriege Führungskräfte häufig schon mal, wenn ich sage, haben Sie Kinder? Also diejenigen, die Kinder haben, die sagen ja auch nicht alle immer, die sind faul, sondern das ist die große Ausnahme. Generell ist es ja auch so, dass gibt eine Befragung aktuell, wo da gefragt wird, gibt es einen Generationenkonflikt? Und da sagen deutlich mehr Leute, dass es einen Generationenkonflikt gibt, aber nicht bei ihnen. Sie erleben den nicht. Also er ist auch ein bisschen herbeigeredet, auch der Generationenkonflikt.
Okay, also würdest du sagen, dass die Werte der Babyboomer pauschal gar nicht so im Widerspruch zu den Bedürfnissen und Anforderungen stehen, die jüngere Generationen haben?
Die sind gar nicht, nee, gar kein so ein großer Unterschied. Jüngere Generationen sind natürlich in einer anderen Lebensphase. Die haben noch ganz viel Fragezeichen, die haben noch einen ganz langen Weg vor sich. Und wenn ich 50, 60 bin, da habe ich halt schon einen ganz langen Weg auch hinter mir auch. Und das führt natürlich zu anderen Haltungen auch und zu anderen Erwartungen. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Und da sollte man jetzt keinen Generationenkonflikt herbeireden, wobei so ein gewisser Konflikt ist ja auch gut. Wir brauchen ja auch Konflikte, solange sie konstruktiv ausgetragen werden, führt das ja auch zu Reibung und letztendlich auch zur Weiterentwicklung.
Also du meinst, das ist durchaus produktiv.
Durchaus produktiv. Konstruktive Konflikte austragen sind gut für die Weiterentwicklung.
Mit welchen Instrumenten sollten denn Arbeitgeber in diesen Konflikt reingehen bzw. den handeln?
Also Kommunikation ist natürlich da das A und O. Wie kommuniziere ich, wie auch formuliere ich das in vielleicht Mitarbeiterzeitschriften oder auch im Intranet-Portal, wie geht man damit um? Da gibt es durchaus auch schon mal so Speed-Datings auch schon erlebt in Unternehmen, wo dann halt quasi so Mittagsgruppen zusammengewürfelt werden aus Jung und Alt, wo man sich mal trifft und sich dann auch austauscht. Das wären jetzt eher so exotische Tools auch, die aber je nach Organisation durchaus passen können. Und dann geht es natürlich um Teammanagement. Wie setze ich denn Teams zusammen auch? Besteht so ein Team alles aus Beschäftigten, vielleicht alles junge Väter und Mütter? Und dann habe ich ein Team, was eher aus Älteren besteht. Da ganz bewusst zu schauen, dass ich diese Teams entsprechend mische auch, weil da habe ich natürlich noch weitere positive Effekte durch.
Wenn man jetzt die Teams mischt, wie du das gerade sagst, oder auch so ein Speed-Dating anbietet mit unterschiedlichen Teilnehmenden aus unterschiedlichen Generationen, was sind denn so vielleicht ganz kurz gesagt die typischen Herausforderungen der einzelnen Generationen, was Vereinbarkeit angeht, die gerade auf dem Arbeitsmarkt sind?
Mal bei der jungen Generation
Klar.
Vereinbarkeit, da geht es dann auch darum, ja, ich habe ein Hobby, das ist wichtig, ich habe ein Privatleben, das ist wichtig. Und der Generation ist es schon wichtig, dass die Arbeit, also ich pauschalisiere jetzt wieder, ist gefährlich, aber ist häufig wichtig, dass die Arbeit das Privatleben nicht durcheinander bringt. Da ist es häufig auch schon mal schwieriger, junge Beschäftigte zu kriegen, die ins Ausland wollen, etc., weil das Privatleben nicht zu sehr durcheinander gebracht werden soll durch das Berufsleben, wobei sie jetzt nicht weniger berufsorientiert und karriereorientiert sind. Und dann habe ich natürlich die Lebensphasen derjenigen, die gerade so in den in Betreuungszeiten sind, gerade was Kinder anbetrifft. Das ist noch ganz verschiedene Stufen, aber auch Pflege von Angehörigen. Da treffe ich dann häufig wieder ältere Beschäftigte an. So haben die alle so ihre Lebensphase, in der sie sich finden, wo es dann nochmal einen speziellen Bedarf auch gibt. Und das kann sich natürlich, wenn ich ein altersgemischtes Team habe, dann kann sich das ein Stück weit ergänzen. Also wenn ich Beschäftigte da drin habe, die vielleicht kleine Kinder haben, das heißt, die müssen sehr strukturiert häufig, brauchen sie einen Zeitplan über die Woche, weil das Kind muss dann und dann abgeholt werden. Da muss man mal ad hoc flexibel sein. Wenn ich ältere Beschäftigte habe, sagt man jetzt wie Generation X, wie ich jetzt, die Kinder sind aus dem Haus, da bin ich ein Stück weit flexibler und kann da vielleicht auch einiges auffangen, was da jetzt an Flexibilität, was da an Bedarf ist auch. So kann sich das quasi dann gegenseitig auch ergänzen.
Okay, vielleicht letzte Frage, die ganz stark an das anschließt, was du schon gesagt hast. Studien zeigen ja auch immer wieder, dass divers aufgestellte Teams, also auch altersdivers aufgestellte Teams, erfolgreicher sind. Kurze Antwort, was ist denn der Vorteil von altersdivers aufgestellten Teams auch für eine gelingende Vereinbarkeit?
Ich nutze die Potenziale der verschiedenen Generationen, der verschiedenen Menschen auch. Das heißt, die Potenziale derer, die gerade vielleicht vom Studium kommen, die gutes Theoriewissen haben, die da noch nicht viel Erfahrungswissen haben, aber ich ergänze das mit dem Erfahrungswissen der älteren Beschäftigten auch. Und da gibt es natürlich physische, psychische Veränderungen auch, sei es kristalline Intelligenz, fluide Intelligenz, da könnte man jetzt sehr tief gehen, aber das sind Dinge, die sich dann, gerade wenn es um Planung geht, um Umsetzung größerer Projekte, auch komplexer Projekte, die sich wunderbar ergänzen können auch.
Und in Sachen Vereinbarkeit können natürlich Teams, die nur aus jungen Müttern und jungen Vätern bestehen, sich nicht gegenseitig sozusagen unterstützen. Wahrscheinlich ist das auch ein ganz großer Vorteil von altersdiversen Teams, nicht?
Genau, wenn da mal wieder die Grippe durch die Kindergärten geht, dann fallen
Ja.
alle aus. Und wenn
Ja.
ich dann aber Beschäftigte habe, wo die Kinder aus dem Haus sind, da kann da was aufgefangen werden. Und das
Ja.
ist auch wichtig bei der Lebensphasenorientierung, dieses Verständnis, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch zu wissen, ich komme auch mal wieder in eine andere Lebensphase rein, dass ich dann auch Unterstützung erhalte aus dem Team.
Klar, natürlich geht es auch um Pflege, das heißt auch die Generation X, deine Generation oder auch die Babyboomer können immer wieder plötzlich aus dem Berufsleben quasi herausgerissen werden mit ganz dringenden Pflegeaufgaben. Auch das gilt es immer mitzubedenken, natürlich beim Generationenmanagement. Oliver Schmitz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für deine Expertise und deine Perspektive auf dieses Thema Generationenmanagement.
Und vielen Dank auch von meiner Seite und viele Grüße in die Republik.
Ja, liebe Teilnehmende, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute dabei waren und merken Sie sich im Kalender gerne vor den 19. September für unseren Unternehmenstag. Bis zum nächsten Mal.